war selber rothaarig oder bin rothaarig ja von Hause aus. Und der Pumuckl war so ein frecher, kleiner, rothaariger Kobold, wo ich immer dachte, guck mal, was der alles darf. Und der kann sich auch noch in Luft auflösen, also verschwinden.
Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Nonstop Nomsen Folge 37, Servus und herzlich willkommen. Die Aschermittwochs-Podcast-Ausgabe mit der Bilanz des Corona-Karnevals. Dabei wirst du ein paar Dinge erfahren, die du über den Karneval wahrscheinlich noch nicht wusstest. Guido Kanz ist nämlich bei mir. Im Kölner Karneval seit nun 30 Jahren eine feste Größe, als einer der erfolgreichsten Akteure auf und hinter der Bühne. Außerdem ist er Fernsehkollege und konnte gerade mit dem Klassiker Verstehen Sie Spaß im ersten 40-jähriges Jubiläum feiern. Doch auch da gab es keine Live-Zuschauer. Ein Karneval wie den letzten hat auch Guido noch nie erlebt. Was Corona mit ihm und dem Karneval macht, besprechen wir in dieser Folge. Und er erklärt dir auch, warum er diesmal Karl Lauterbach zum Kölner Karneval eingeladen hat und warum jeder Comedian mal im Karneval auftreten müsste. Viel Spaß mit der Folge. Grüß dich, Guido.
Hi, Ingo.
Normalerweise heißt es ja immer, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Corona bleibt jetzt erstmal. Wie hast du den Karneval in dieser letzten Session, wie er sagt, erlebt?
Natürlich komplett anders als in den letzten 28 Jahren vorher. Ich mache das jetzt fast 30 Jahre. Und das ist natürlich für mich immer eine Hauptarbeitszeit mit so 200 Auftritten von Anfang Januar bis Aschermittwoch. Und ich war jetzt, lass mich mal zusammenrechnen, ich hatte 2 Zoom-Meetings. Was hatte ich denn noch? Fernsehen, klar, ein paar Sachen im Fernsehen. Also es waren, glaube ich, 5 oder 6 Auftritte. Also krass. Nicht vergleichbar, aber ich bin physisch deutlich entspannter als sonst.
Ja, das glaube ich. Ich meine, ihr hattet ja sogar Karl Lauterbach jetzt zum Karneval nach Köln eingeladen. Das ist auch ein cooler Move, ne?
Ja, also im Netz scheiden sich die Geister, ne? Also ich bin jemand, das war sogar eine Idee von mir, weil ich gesagt habe, Karl Lauterbach kennen wir alle. Ich kannte ihn auch von einer Fernsehproduktion und ich weiß, dass der sehr viel Humor hat und hatte ihn gebeten, sich selbst durch den Kakao zu ziehen. Das hat er auch gemacht und ich finde, dass er das sehr gut gemacht hat und das war der Sinn und Zweck des Ganzen. Und dass ich natürlich nicht Lanz bin und Kanz, das wusste er schon, aber dass er den Gag mitgemacht hat, finde ich super.
Ja, jetzt diese Corona-Gesamtsituation, was macht die mit dir und den Menschen, die ja den Karneval lieben? Also nicht nur als jemand, der da agiert, sondern auch als jemand, der von Kindesbeinen an diesen Karneval mit der Muttermilch aufgesogen hat.
Ich war an Rosenmontag nochmal in Köln und bin an so ein paar Plätze gefahren, die normalerweise voller kostümierter Leute gewesen wären. Unter anderem auch der Platz, wo ich normalerweise, das ist ja, glaube ich, auch das neue Wort, normalerweise gesessen hätte und den Rosenmontagszug kommentiert hätte für den WDR. Und da waren bis auf ein paar Leute mit einem bunten Schal normale Leute oder gar keiner. Und das war schon sehr betrüblich, wenn man das anders kennt. Man hat das Gefühl, man ist in einer ganz anderen Stadt unterwegs. Und es war emotional schon so, dass mich das so ein bisschen gepackt hat.
Wie ist das gewesen mit den Kollegen? Das ist ja so eine Geschichte, die sich seit dem letzten Karneval so ein bisschen aufgebaut hat. Können wir feiern, können wir nicht feiern, wenn wir feiern, wie können wir feiern? Telefoniert man da auch zwischendrin miteinander, rufen die Höhner an und sagen, Mensch Guido, was meinst denn du? Und sagt man sich gegenseitig, komm, es wird schon irgendwie, kriegen wir das? Und ist dann so, ich weiß gar nicht, so eine Art Wasserstandsmelder immer gegenseitig und bringt man sich in der Stimmung eher hoch oder runter? Wie ist das gelaufen?
Also jetzt bin ich ja noch Inhaber von einer großen Agentur, die im Karneval sehr viele Künstler vermittelt. Aber wir haben tatsächlich telefoniert mit den Höhnern, ja, auch mit Bernd Stelter und anderen Kollegen waren wir im Austausch und haben gesagt, was glaubt ihr denn und wo geht die Reise hin? Bis dahingehend, dass wir gesagt haben, okay, schreibst du überhaupt ein Programm für Karneval? Machst du überhaupt irgendwas? Weil dann kommen ja vielleicht doch irgendwelche Sachen im Netz oder eine Fernsehaufzeichnung. Ja, wir waren uns aber eigentlich alle sehr sicher, dass das keine Session gibt, wie wir sie kennen. Die Musiker konnten noch mehr machen als wir Redner mit einigen Autokinokonzerten. Und für die Leute, die das schon länger machen, so wie ich und auch einige andere Kollegen, wir hatten dann wenigstens die Möglichkeit, uns ein finanzielles Polster aufzubauen. Aber gerade die Leute, die gerade angefangen haben, junge Künstler, für die ist das natürlich eine Katastrophe.
Ja, und vor allem für die Menschen, Karneval ist ja Wirtschaftsfaktor am Rhein auch, ne, wie in allen Karnevalshochburgen in Deutschland, die hinter den Kulissen arbeiten, die man als normaler Karnevalist vielleicht gar nicht sieht. Ihr habt versucht, für die was zu machen. Köln hält da ja zusammen, auch in solchen Stunden. Ihr habt in der Lanxess Arena wie soll ich jetzt sagen, was Großes gemacht, aber doch ohne Publikum, ne? Zumindest in der Arena.
Die Idee ist entstanden, mein Geschäftspartner hatte mit einem Geschäftsführer einer großen Kette, die Kostüme verkauft hier in Köln, die Idee, dass wir eben gerade für Roadies und Techniker was machen müssen, Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Und dann haben wir in sehr kurzer Zeit eine Stiftung gegründet mit tollen Schirmherren und Frauen, so wie Wolfgang Bosbach und Bettina Böttinger und der Oberbürgermeisterin in Köln, meine Wenigkeit, das war auch mit dabei, und haben gesagt, wir müssen ein Event aus dem Boden stampfen. Haben wir gemacht. Die Lanxess-Arena war leer, bis auf eine Bühne auf dem Eis und ein Studio oben in einer Lounge. Und wir sind kurz vor der Million, die wir zusammenbekommen haben an Spenden, sind da sehr stolz drauf. Es gibt einen Beirat, der genau darüber entscheidet, wer das Geld bekommt.
Also da kann man sich dann bewerben als jemand, der sagt, ich bin momentan am Boden, habt ihr nicht was? Und dann guckt ihr euch das an und entscheidet.
Genau, es gibt eine Homepage, nitallein heißt die.de, und der Beirat ist besetzt mit Leuten, die Kulturchefin von Köln, also die Leiterin des Kulturamtes, sind aber auch Managements von den Blackfoes dabei, der Chef der Lanxess Arena und andere, die dann genau sich zusammensetzen und sagen, okay, da können wir 2000 Euro den Leuten relativ schnell überweisen. Und ja, wir sind sehr begeistert, dass es so eine große Solidarität gibt und dass so ein regionales Event dann doch für sehr viel Schlagzeilen gesorgt.
Ja, in den Shownotes werde ich das nochmal verlinken. Vielleicht machen wir die Millionen gemeinsam voll oder beziehungsweise können wir da auch ein bisschen mithelfen. Was ich immer wieder von Kollegen höre, die so Autokino-Konzerte, wie du sie erwähnt hast, gespielt haben oder auch selbst erlebt habe, als ich neulich einen Livestream gemacht habe, das ist schon komisch, wenn du kein direktes Feedback hast und die Leute hinter den Kameras, die siehst du nicht mal lachen, weil sie auch alle Maske tragen, ne?
Das ist natürlich was ganz anderes und es lebt gerade für jemanden, also Musik geht vielleicht noch, weil man selber Musik macht und auch noch ein paar Kollegen in der Regel um sich hat. Als jemand, der sich mit Comedy beschäftigt, ist es vielleicht noch schwerer, weil gut, bei Musik auch Timing ist das natürlich das Entscheidende. Und wenn Leute im Winter auch noch bei geschlossenen Scheiben im Auto sitzen, vielleicht ab und zu mal die Lichthupe betätigen oder verbotenerweise hupen, weiß man natürlich nie so genau, aha, kommt jetzt der Gag an, den man sich da überlegt hat. Es ist anders. Ich habe mit Thorsten Sträter gesprochen im September bei einer Fernsehaufzeichnung, habe gesagt, hast du Autokino gespielt? Dann hat er gesagt, ja, ich muss härter werden. Dann sagte ich, was meinst du damit? Sagt er, naja, das ist schon schwierig für Leute, die auch gewohnt sind, Erfolg zu haben und Lacher zu bekommen. Und ich habe das gemacht, um dieses Gefühl zu haben. Du brauchst das nicht, hat er gesagt. Du machst seit fast 30 Jahren Karneval. Da ist man, glaube ich, abgehärtet. Und ich konnte sagen, ja, wer jemals vor 2500 Frauen in einem Zelt aufgetreten ist zu späterer Uhrzeit, der müsste abgehärtet sein. Und das bin ich, glaube ich, auch.
Ja, würdest du denn jedem Comedian im Prinzip Karneval empfehlen, um sich sozusagen diese Stählung des Karnevals irgendwann mit auf den Karriereweg zu geben?
Ich glaube ja. Der Karneval hat immer so ein bisschen den Anstrich des Altbackenen und auch viele denken immer, ja, da sind Leute, die sind ja alkoholisiert, die lachen dann über jeden Blödsinn. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das ist das beste Trainingslager für alle Humorschaffenden, die vor eine Kamera treten wollen oder auf die Bühne gehen wollen, weil man innerhalb von maximal 60 Sekunden das Publikum für sich gewinnen muss. Bei einem normalen Solo-Programm, was ich ja auch spiele, hat man viel mehr Zeit. Die Leute kommen auch wegen einem dahin und haben eine Karte gekauft. Im Karneval sind es mehrere Acts, 10, 12, die auftreten. Und da muss man die Leute für sich gewinnen. Wenn nicht, wird es schwer.
Ja, normalerweise, du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet, spielt man ja als Neuling irgendwann im Herbst mal seine Nummer vor, die man für den Karneval hätte. Und dann gucken sich alle, die gerne auch solche Auftritte hätten, das an und sagen, du ja, du nein. Also so eine Art Mega-DSDS, oder?
Ja, also in Köln nennt man sowas Vorstellabend. Man stellt sein Programm vor. Ich habe das erste Mal gemacht 1991 im Oktober damals. Und da kannte kein Mensch Guido Kanz. Und dann bin ich da aufgetreten und hatte zwei Tage später, glaube ich, 85 Auftritte in meinem Kalender.
War ein schöner Erfolg, ne?
Auf jeden Fall. Das ging von 0 auf 100. Ich habe damals noch studiert, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und habe dann peu à peu Karneval gelernt. Heute ist es allerdings so, dass die etablierten Kräfte 2 Jahre vorher gebucht werden. Das heißt, wir fangen jetzt an, im April zu sondieren, zu gucken. Und im August wird dann 2023 gebucht. Also 2 Jahre vorher.
Also das heißt, der nächste Karneval, der muss jetzt stattfinden, weil du bist schon verbucht.
Ich bin ausgebucht, ja. Hoffentlich findet er statt. Also daran liegt es nicht. Ja, ich habe über 200 Termine in meinem Kalender stehen, in meiner Plattform und hoffe, dass Karneval stattfindet. Zumindest stehen die Fahrtrouten und ich weiß, wo ich dann am 8. Februar sein werde.
Das können wir den Laien auch nochmal auseinanderdröseln. Wenn man 5, 6 Auftritte an einem Abend hat, dann muss man schon die Fahrtrouten genauso ausbaldowern, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist, weil der Karneval ist hart durchgetaktet.
Ich mache bis zu 8 Auftritte am Tag. Das ist am Wochenende auch meistens der Fall. Und dann hat man, wenn es in Köln stattfindet, ungefähr eine Stunde. Das heißt, der eine Auftritt ist dann um 20 Uhr, dann ist der nächste um 21 Uhr. Das heißt, Auftrittszeit ungefähr 25 bis 30 Minuten. Dann nochmal 30 Minuten von A nach B. Und dann sollte sich die Auftrittszeit nicht länger als 15 Minuten verschieben. Andernfalls könnte man sein Geld nehmen und müsste nicht auftreten, was sehr, sehr selten passiert.
Ach, das kommt auch vor, dass sie so in Verzug sind, dass du dann den nächsten und übernächsten Auftritt nicht mehr erreichen würdest, sondern einfach das Geld mitnimmst und weiterfährst.
Genau, also das steht im Vertrag drin. Es gibt eine Wartezeit, die da vereinbart ist. Wie gesagt, das ist ganz selten der Fall. Ja. Aber man hat diesen Druck, um eben pünktlich von A nach B zu kommen. Ja.
Weißt du noch, wann du den ersten Auftritt als Kind hattest im Karneval? Du bist ja bestimmt schon mit 4, 5 Jahren irgendwo auf einem Tisch gestanden, oder?
Ich bin bestimmt auf dem Tisch gewesen und habe auch Otto nachgemacht bei meinen Großeltern. Aber ich habe so mit 14 im Karnevalsverein meines Vaters mal so die ersten Versuche gemacht, wo ich dann wirklich vor Publikum aufgetreten bin. Es gibt allerdings Kollegen, und das kann ich überhaupt nicht leiden, die sind, weiß ich nicht, 40 Jahre alt und stehen seit 37 Jahren auf der Bühne. Das lehne ich ab. Also für mich, das macht jeder anders, mein erster großer Auftritt war im Oktober 1991, das waren vor 1000 Leuten. Bin natürlich vorher auch schon aufgetreten. Ich habe das für mich so festgelegt als meinen Anfang, weil Part of Krippenspiel ist für mich noch nicht Beginn der Karriere.
Ja. Feierst du das 30-jährige Jubiläum dann dieses Jahr irgendwie?
Ich würde gerne, ja. Wir haben gerade überlegt, wie das Logo aussehen kann. Natürlich, klar, im Karneval, in der Session werde ich das auch in meinen Vortrag mit einbauen. Ich hoffe, dass ich auf Tournee gehen kann, wieder zumindest ab Herbst in meinem Programm, das volle Programm. Und dann wird natürlich dieses 30-Jahre-Thema auch verarztet werden, aber ich finde, es ist schwierig, langfristig zu planen. Man muss sehr spontan sein. Deswegen, ich hoffe drauf. Wir werden sehen, was passiert.
Ja. Dein Sohn ist jetzt wie alt?
10.
Ist der auch schon voll im Karneval?
Nee, der Paul ist jemand, der auch weiß, was der Papa macht. Der mir auch zum Teil, wenn ich suche, erzählen kann, was ich auf irgendwelchen CDs erzählt habe. Also Stichwort funktioniert, der kann mir sagen, Papa, du hast das und das erzählt. Aber er selber hat sich noch nicht auf eine Bühne getraut. Ist zwar Klassensprecher, so habe ich auch mal angefangen. Und ich bin mal gespannt, ob der neben seinem Klavierunterricht irgendwann auch mal sagt, ich will jetzt selber mal auf der Bühne Blödsinn erzählen.
Würdest du das gut finden oder würdest du eher sagen, Vorsicht mit Kindern im Showgeschäft?
Das muss jeder selber wissen. Also meine Eltern haben mich da auch nicht gewarnt. Die fanden, glaube ich, ganz gut, dass ich dann nach meinem abgebrochenen BWL-Studium dann doch mal ein Zeugnis mit nach Hause gebracht habe, mit einer Ausbildung. Das würde ich jedem raten, der ins Showgeschäft möchte, dass er irgendwas hat, einen Rettungsanker, um vielleicht einen normalen Job ergreifen zu können.
Aber der guckt natürlich, verstehen Sie Spaß und findet Vater gut.
Ob er Vater gut findet, vielleicht belügt er mich auch. Aber gerade in der Klientel, ich sage jetzt mal so Alter 8 bis 15, sind wir natürlich ganz weit vorne mit Verstehen Sie Spaß Videos, mit unserem YouTube-Kanal. Wir haben jetzt auch schon weit über die Milliarde Klicks. Den gibt es jetzt seit fast 11 Jahren, also unglaublich. Und gerade die Kids finden natürlich toll, wenn auch Kinder zum Beispiel Erwachsene reinlegen. Das finden die super und da kennt mein Sohn sich auch ganz gut aus.
Jetzt habt ihr da gerade das 40-jährige Jubiläum mit Verstehen Sie Spaß gefeiert, auch ohne Publikum im Saal. Das ist für einen Moderator bei einer Show auch eine Herausforderung, oder? Kann ich mir vorstellen. Da sitzen zwar ein paar mehr Leute, weil ein paar mehr mitarbeiten, aber es ist schon schöner, du gehst raus und hast dann irgendwie 1000 Leute, die dich anstrahlen, ne?
Ja, wir waren, glaube ich, auch die Ersten. Also die Live-Sendung war am 4. April und das war kurz nach Lockdown. Und dann war natürlich die Frage, kann man so eine Sendung, die natürlich auch mit Schadenfreude spielt, überhaupt in so einer Zeit stattfinden lassen? Und gerade in München sind ja zum Teil die Regularien noch ein bisschen strenger als in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe. Und dann haben wir das gemacht, ohne Publikum. Es war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser. Mit dabei waren genau zwei Kollegen, Bülent Ceylan und Eckart von Hirschhausen.
die eigentlich auch große, volle Seele gewohnt sind, ne?
Natürlich. Gott sei Dank auch zwei Humor-Kollegen von mir, die ich sehr gut kenne. Und wir haben uns dann auf unserem Sofa einen schönen Verstehen Sie Spaß-Abend gemacht mit Schalten, die zum Teil auch gar nicht geklappt haben, zugeschalteten Gästen. Frank Elstner zum Beispiel nur am Telefon. Es hat aber auch irgendwie was Besonderes und hat eine Quote von, glaube ich, 6,4 Millionen Zuschauern. Also es war toll, aber ich gebe zu, als jemand, der auch so ein altes Zirkuspferd ist, es ist natürlich toll, wenn man rauskommt und die Leute jubeln. Wobei der Vorteil ist, das habe ich jetzt im letzten Jahr verstanden, auch für meine Gäste, wenn man Schauspieler da sitzen hat, die vielleicht nicht immer vor Live-Publikum agieren, ist die Atmosphäre deutlich privater und ein bisschen intimer, wenn kein Publikum da ist.
Das glaube ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Glaubt ihr denn, dass ihr im Laufe der nächsten Monate wieder Publikum haben werdet bei Verstehen Sie Spaß oder ist da auch die Planung eher ohne?
Also im April geht's weiter, das ist die nächste Live-Sendung. Und ich werde jetzt noch ein paar Filme drehen.
Es wird auch schwieriger jetzt in den Zeiten, oder?
Es ist deutlich schwieriger, weil natürlich die Maske unserer Art von Humor nicht zuträglich ist, weil man als jemand, der sich einen Verstehen Sie Spaß-Film anguckt, sehen möchte, wie reagiert die Person. Ja. Man will wissen, ist die sauer oder lacht die? Und das geht natürlich mit Maske sehr schlecht. Deswegen drehen wir natürlich tendenziell gerade draußen und mit viel Abstand. Im April, ja, ich glaube, geht's weiter. Ich meine, der 15. ist die nächste Live-Sendung. Ich glaube nicht, dass wir mit Publikum was machen werden. Vielleicht mit ein paar Gästen vom Team, die da sitzen und vielleicht ein bisschen mit applaudieren. Aber wenn die Sendung stattfindet würde, wäre das für mich schon ein großer Spaß, weil es macht immer noch Riesenfreude, die Sendung zu moderieren und die Leute zum Lachen zu bringen, ist, glaube ich, in der Zeit wichtiger denn je. Ich erlebe Menschen, die auf der Straße sagen, vielen Dank. Und ich denke, boah, habe ich
irgendwas? Ja.
Und die sagen, danke, dass sie Leute zum Lachen bringen. Und das ist so ein Riesenkompliment.
Ja. Dir selber ist das Lachen auch noch nicht vergangen, oder? Im Zuge von Corona. Also du bist keiner, der ab und zu mit einem weinenden Auge im Eck sitzt.
Ich bin jetzt nicht so der depressive Typ. Natürlich habe ich auch Tage, wo ich denke, mein Gott, jetzt würde ich aber ganz gerne mehr rausgehen und würde gerne auch mal wieder Tennis spielen oder sonst was machen. Ich versuche aber, mir das nicht anmerken zu lassen und gucke nach vorne, bin Optimist und ich glaube, jede Krise gibt einem die Möglichkeit, mal über sein Leben nachzudenken, auch das, was man beruflich macht, ob man sich verändern will.
Und, da sprichst du genau mit dem Richtigen.
Ja, genau. Das weiß ich, genau.
Ja, genau. Jetzt drücken wir die Daumen, dass du im Herbst wieder auf die Bühne kannst. Die Vorbereitungen laufen ja. Also dein volles Programm ist schon fertig oder wie ist da der Stand der Dinge?
Work in progress. Also dieses Programm sollte letztes Jahr Anfang Mai Premiere haben. Ich habe das genau zweimal gespielt. Das war in Dortmund in einer alten Lagerhalle, mehr oder minder Indoor, Outdoor. Ja. Es war sehr kalt, das war im September. Und da durfte man nur ohne Pause agieren. Und dann hatte ich so viel Material gesagt, ich probiere mal. Und dann hatte ich eine Pause für mich so im Kopf eingeplant. Und dann sagte mein Techniker, deine geplante Pause war übrigens nach 78 Minuten. Ich sagte, oh, das ist ein bisschen lang, glaube ich. Ja. Also, ich muss wieder ganz viel wegschmeißen. So ein Programm, wenn es liegt, ist nicht gut.
Ja.
Da passieren sehr viele Sachen. Es wird aktualisiert und ich hoffe, dann irgendwann auch wieder klavierspielend die Leute zum Lachen zu bringen.
Ja, ich finde das ja so schön, wenn du live auf der Bühne bist, dass du alles machen kannst. Also ich habe das ja letztes Jahr, meine Premiere wäre letztes Jahr im April gewesen, ist dann natürlich auch nach hinten verschoben worden. Ich habe dann im Endeffekt in einem sehr schönen Theater, im Theater an der Nieburg in Oberhausen, vor 12 Leuten gespielt, die dann doch irgendwann kommen wollten im Zuge der bescheidenen Möglichkeiten, die man da hatte. Wollte ja dann auch keiner mehr Karten kaufen für irgendwas, ne? Ja. Aber das war toll, mal vor 12 Leuten zu sehen, dass das, was du dir mal ausgedacht hast, irgendwie funktioniert. Und mein Problem war in der Tat immer, dass ich sagte zu demjenigen Erasmus, ich verneige mich täglich vor ihm, weil er mich auf die Bühne gebracht hat. Wie soll ich zweimal 45 Minuten voll kriegen? Und im Endeffekt bist du immer zu lang. Also das scheint ein Grundproblem bei diesen Live-Programmen zu sein, oder? Du machst es jetzt seit 30 Jahren, ist nicht anders geworden mit den Jahren.
Nein,
oder?
Man kann sich schwer trennen von Sachen und irgendwann muss man einfach denen sagen, nein, das muss ich jetzt wegschmeißen. Es funktioniert nicht. Und zu lang ist auch nicht gut. Ich habe gemerkt in meinem letzten Programm, das war ein Jubiläumsprogramm zum 25-Jährigen, dass einfach eine Stunde oder 65 Minuten maximal für mich zumindest passen. Und dann sind die Leute auch froh, mal auf Toilette gehen zu können, mal eine Viertelstunde durchzuschnaufen, weil es ja auch anstrengend ist, die ganze Zeit mitzumachen, zu lachen, konzentriert zu sein. Und dann wird so eine Zugabe, die man sich da mal so zurechtgebastelt hat, dann schnell nochmal zu 20 Minuten. Also das wird wieder so sein. Es ist schwer, sich von Sachen zu trennen, aber du hast recht. Gerade wir Fernseh, ja, Leute.
Sag ruhig Nasen.
Nasen, die in so einem zum Teil in so einem engen Konzept stecken. Und man muss der natürlich der Sendung auch zuträglich sein. Auf der Bühne ist es egal. Es ist live. Da passiert viel, was man nicht einkalkulieren kann. Und das ist das, was mich auch immer noch begeistert.
Ja. Und ich habe zum ersten Mal angefangen zu singen. Ja, weil ich auch gesagt habe, ich kann machen, was ich will, ihr könnt eh nicht wegrennen. Also ihr könnt schon, aber...
Ja, aber du kannst das doch.
Ich arbeite dran, sagen wir es mal so. Ich arbeite dran. Ich meine, in dem Programm wird es dann darum gehen, was dich auch letzten Endes auf die Bühne und zum Fernsehen gebracht hat. Wir sind ja ein Jahrgang. Du bist ja dann auch mit Alde Kimber, der Weiße Löwe. Meine erste Fernseherfahrung war glaube ich, Vicky, ja?
Ja.
Im Kindergarten noch, wenn man mal bei Nachbarn irgendwie mitgucken konnte. Und dann natürlich die großen Abende im Schlafanzug, oder? Das ist bei dir auch so.
Ja, gewesen. Na klar. 71er Baujahr, jetzt kommt dazu, ne, wir werden ja auch alle 50 irgendwann, denkt man auch gerne mal ein bisschen zurück, aber sowas wie Pumuckl musste ich meinem Sohn erklären. Er sagte immer Pumuckl, weil er gar nicht wusste, wie man das ausspricht. Und das war natürlich so Kindheitserfahrung. Ich war selber rothaarig oder bin rothaariger von Hause aus. Und der Pumuckl war so ein frecher, kleiner, rothaariger Kobold, wo ich immer dachte, guck mal, was der alles darf. Und der kann sich auch noch in Luft auflösen, also verschwinden. Na klar, darüber kann man sprechen. Man kann aber heute über Fernsehen reden. Ich selber mache auch Musik in dem Programm. Ich habe ein Liebeslied meinem Fernseher geschrieben und spiele auch nochmal die Titelmelodie von der Biene Maya und so.
Ach, an. Bitte, ich will die alte Version von Biene Maya wieder. Ich habe neulich beim Durchflippen irgendwie wieder dieses neue, gezeichnete, am Computer entstandene Flügelding gesehen. Ich will die alte wieder haben.
Ja, Helene Fischer. Und das hat mich auch irritiert, genau. weil ich dachte, was kommt da denn jetzt bitte auf uns zu, als ich das gelesen hatte? Ich bin auch so ein Freund von, genau, Karel Gott.
Da sind wir gerne oldschool, ja.
Genau, nicht mehr unter uns weilt, aber ja.
Ja, die Fernsehgeschichten von früher werden uns ein Leben lang begleiten. Ich glaube, das ist wirklich dann ein Teil unserer Fernseh-DNA, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Fernsehen gucke. Wie viel guckst du noch? Was machst du so? Eher Stream oder eher lineares Fernsehen?
Ich gebe zu, dass ich jetzt in dieser Corona-Zeit angefangen habe, mehr zu streamen und auch zu gucken und jetzt auch angefangen habe, Serien zu gucken. Das war jetzt nie so mein Ding.
Was denn?
Im Moment ist es Billions, eine Serie eines Staatsanwalts oder jetzt Justizministers in Amerika mit Paul Giamatti und Daniel Lewis.
Also sehr ganz cool toll. Auch, ja.
Finde ich cool. Aber,
wo läuft denn die? Die läuft bei...
Auf Sky. Die läuft auf Sky. Ja.
Ich habe ja nur Netflix und Amazon Prime. Muss die erstmal leer gucken dann.
Amazon Prime habe ich ja auch. Netflix sind wir noch nicht. Das werden wir irgendwann auch schaffen. Und ich gucke aber auch noch gerne um 20 Uhr die Tagesschau. Einfach so als Zeitpunkt zu sagen... Jetzt muss man mal wissen, was heute passiert ist.
Da mal ein kleiner Gruß an die ARD. Manchmal schaffe ich die 20 Uhr Tagesschau nicht und muss dann bis 21.15 Uhr teilweise warten, bis sie online verfügbar ist. Kannst du da nicht was machen? Du bist doch beim SWR. Also
ich habe letztens Judith Rakers reingelegt. Ich glaube, da sind meine Karten nicht so gut bei der Tagesschau.
Was habt ihr mit der gemacht?
Genauso. Die hatte grüne Haare, kurz vor der 20 Uhr Tagesschau. Und Gott sei Dank war damals noch der Chefsprecher in unser Verbündeter. Und hat dann die 20 Uhr Tagesschau übernommen. Es wäre auch nicht gut gegangen, weil Judith mit grünen Haaren sah einfach nicht gut aus.
Ja, ich bin ja gespannt, ob ich nochmal von Verstehen Sie Spaß reingelegt werde. Ich habe irgendwann mal in der Fernsehsendung mit Frank Elstner gewettet, dass ich es rausfinden würde, wenn er mich reinlegen würde, um eine Kiste Bamberger Hörnchen, so kleine Kartoffeln. Es hat dann nicht mehr gelangt, aber ich glaube auch, ich würde es merken.
Glaube ich nicht, weil ich ja auch schon zweimal reingelegt wurde. Beim zweiten Mal habe ich es relativ schnell rausgekriegt, beim ersten Mal aber nicht.
Diese Mario Barth-Geschichte?
Ja, genau. Und wenn es gut gemacht ist, dann wird auch der Ingo zumindest zweifeln und länger brauchen. Aber sag niemals nie.
Ja, ja? Ich bin gespannt. Wir verlinken in den Shownotes auch nochmal diese Mario Barth-Geschichte, die ich sehr witzig fand, mit Steffen Hensler. Da hast du echt länger gebraucht, ne?
Ich habe gezuckt, ja, das stimmt. Ja.
Da haben sie ihn als unwitzig und so, ne? So,
der Blondie vor allem. Ja, Blondie, da dürfen meine Fußballkollegen zu mir sagen, aber garantiert nicht Hensler und Barth.
Jetzt haben wir gar nicht über Fußball gesprochen, aber sag ganz kurz noch, wer wird deutscher Meister?
Der VfB Stuttgart leider nicht, obwohl es mein Herzensverein ist. Und es wird wie immer sehr langweilig sein, natürlich der FC Bayern München.
Ich fürchte auch, da können die so oft unentschieden spielen, wie sie wollen. Am Ende ist Bayern immer Meister. Guido, definitiv. Ich danke dir ganz herzlich für den kleinen Einblick in Richtung Karneval. Freue mich, wenn alles irgendwann wieder möglichst schnell anders wird. Ich fürchte, ein bisschen wird es noch dauern. Und dann sehen wir uns auf einer Bühne dieses Lebens irgendwann wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Die Sonja, die wir beide gut kennen, sagt immer, wir brauchen einfach mehr Zeit für weniger Abstand. Und das trifft definitiv.
Ein schöner Satz. Guido, ich wünsche dir was. Hello und Alaaf und eine schöne Woche noch.
Danke, Ingo. Mach's gut. Ciao.
Guido Kanz. Auf guidokanz.de findest du alle seine Termine, auch für die kommende Tour. Wenn du sehen willst, wie er und andere aus dem Kölner Karneval gerade helfen und auch du dich dabei engagieren kannst, schau in die Shownotes, da gibt's den Link. Auch die Aktion, bei der Mario Barth und Steffen Hensler Guido für Verstehen Sie Spaß reingelegt haben, verlinke ich dir da gerne. Übrigens, wenn dich die Karriere von Steffen Hensler interessiert, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du unter anderem auch seine Geschichte und die von dem Abend, als wir zusammen in seinem Restaurant für die Gäste gekocht haben. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast noch mehr Sichtbarkeit. Dank dir dafür. Teile deine Gedanken zum Podcast gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.